Schönen guten Abend, meine Damen und Herren. Bei Beide Seiten live am 15. Mai, das hätte heute auch ein historisches Datum sein können. So wie der 15. Mai vor 70 Jahren und dem Staatsvertrag für Österreich. Heute sollte nämlich erstmals seit Kriegsbeginn Russlands gegen die Ukraine auf höchster Präsidentenebene verhandelt werden. Jedoch, Wladimir Putin kam nicht nach Istanbul. Und wir schalten jetzt zum Ort des leider doch nicht Friedensgipfels zu Newstime-Reporter Adrian Krisch in Istanbul. Schönen guten Abend.
Guten Abend aus Istanbul.
Herr Krisch, Sie haben heute Begleitung. Bei uns im Studio ist Standard-Außenpolitik-Journalist Erik Frey. Schönen guten Abend.
Guten Abend.
Herr Krisch, ich möchte bei Ihnen beginnen. Es war alles angerichtet. Putin wollte ja diesen Gipfel heute selbst haben in Istanbul. Es war Erdogan der Gastgeber da, es war Selenskyj bereit, aber Putin kam nicht. Was ist passiert in Istanbul?
Ja, dieses Wirren der letzten Tage, das ging eigentlich heute weiter. In der Nacht kam die Nachricht, dass Putin nicht kommen wird, aber dass er eine Delegation schicken wird. Die Delegation kam dann auch tatsächlich früh hier an, verkündete auch sehr zeitig, um 9 gehe das Treffen hier los mit der ukrainischen Delegation in einem Palast hier in Istanbul, wo wir jetzt auch gerade sind. Der Kollege kann das gerne mal zeigen. Da kam dann die ganze Presse, Weltpresse, die hier gerade vor Ort ist, hierher, wartet letztlich seit ja jetzt schon den ganzen Tag hier darauf, dass etwas passiert, aber es passiert nichts und es passierte nichts. Die russische Delegation ist nie aufgetaucht. Die ukrainische Delegation hat sich danach relativ schnell gemeldet und gesagt, Moment, wir sind ja überhaupt nicht alle hier. Wir sind ja verteilt. Einige von uns sind in Ankara, da wo Präsident Selenskyj den türkischen Präsidenten Erdogan getroffen hat, und andere der ukrainischen Delegation sind in Antalya, wo es zeitgleich ein NATO-Treffen gab. Also da gingen die Streitigkeiten schon los um den Ort, wo das stattfinden soll. Und so ging das den ganzen Tag weiter, das Hin und Her. Der letzte Stand ist, dass Selenskyj eine Pressekonferenz jetzt gegeben hat und gesagt hat, es wird Gespräche geben. Unsere Delegation wird angeführt vom ukrainischen Verteidigungsminister. Die Frage ist jetzt, wann diese Gespräche losgehen, ob das noch in der Nacht passieren wird oder möglicherweise erst morgen. Da geht jetzt hier das Warten weiter. Und dann ist natürlich die große Frage, ob es da wirklich ein Ergebnis geben kann.
Ui, das wird natürlich möglicherweise sogar eine lange Nacht, wenn jetzt noch immer gewartet wird und es vielleicht noch Gespräche geben kann, aber nicht auf Präsidentenebene. Das ist wichtig festzuhalten. Was hätte denn der Gipfel bringen können oder bringen müssen heute oder morgen?
Ja, die Erwartungshaltung waren schon ja immer sehr hoch, gerade glaube ich auch, weil viele davon ausgegangen sind oder gehofft haben, dass es ein Gipfel auf Präsidentenebene sein wird, dass Putin hierher kommen wird, dass möglicherweise, das war ja auch im Gespräch, Donald Trump hier aufschlagen wird. Und dadurch war die Hoffnung da, dass was Konkretes erreicht wird, zumindest vielleicht eine Waffenruhe. Das war ja schon längere Zeit im Gespräch und die Forderung der Amerikaner und der Ukrainer, 30 Tage Waffenruhe. Wenn wir ehrlich sind, sind diese Erwartungen aber sehr hoch gewesen, denn es ist sehr, sehr selten, dass Friedensgespräche direkt mit Staatschefs anfangen, mit Präsidenten, und dann direkt ein Resultat verkündet wird. Normalerweise laufen Verhandlungen auf unterer Ebene über längere Zeiten. Und wenn man sich dann auf etwas geeinigt hat, dann kommen die Staatschefs und dann verkündet man ein Ergebnis. Hier war die Hoffnung, dass das anders läuft. In Zeiten von Donald Trump war die Hoffnung sicherlich auch nicht unbegründet, wo alte Regeln plötzlich nicht mehr immer gelten. Aber ich glaube, ein Stück weit war die Erwartungshaltung zu hoch. Ob jetzt aus diesen Delegationstreffen heute oder morgen was Konkretes bei rauskommt, das ist sehr fraglich. Beide Seiten beschuldigen sich ja nach wie vor jetzt schon, was die Planung angeht. Die Stimmung ist da sehr, sehr angespannt. Und man muss, glaube ich, skeptisch sein und die Erwartungshaltung nicht zu hoch halten.
Wir kommen gleich nochmal zurück nach Istanbul. Ich möchte kurz Herrn Frey mit an Bord holen. Russland hat von Anfang an eben nicht mit Putin aufgewartet auf diesem Gipfel, sondern eben mit einer zweitrangigen oder vielleicht sogar nachrangigen Delegation. Waren die Erwartungen da doch zu hoch? Was hätte diese Delegation leisten können, außer zu zeigen, wir pfeifen drauf?
Also sobald es klar war, dass nicht nur Putin nicht kommt, sondern überhaupt kein hochrangiger Vertreter des russischen Regimes.
Weil auch der nicht Mann, Lavrov diese, zum Beispiel?
Zum Beispiel Lavrov, zum Beispiel ein Verteidigungsminister. Aber der Mann, der diese Delegation anführt, ist ein ehemaliger Kulturminister, der bereits damals die Verhandlungen geführt hat, damals im April 2022, die zu nichts geführt haben, was auch daran lag, dass Russland damals niemanden geschickt hat, der irgendwo eine Art von auch ein Verhandlungsmandat haben könnte. Also dass Putin sich dazu entschieden hat, den gleichen Mann an die Delegation zu schicken, war eigentlich eine Provokation, ein Signal, ich bin hier nicht interessiert an irgendwelchen Ergebnissen, ich möchte eigentlich nur eine Show machen, um vielleicht Donald Trump noch ein paar Tage oder so ruhig zu stellen.
Adrian Krisch, in Istanbul kommen wir noch zur Rolle der USA. Wer war denn von den USA aus vor Ort in der Türkei, vielleicht sogar in Istanbul? Und wie hat man in den USA bisher reagiert auf dieses Tohuwabohu?
Ja, also bisher noch gar keiner. In der Türkei ja. Außenminister Rubio war bei dem genannten und ist bei dem genannten NATO-Treffen in Antalya. Der hat sich dann für morgen hier angekündigt, welche Rolle er in diesen Gesprächen spielen wird. Da ist auch ein riesiges Fragezeichen dahinter. Letztlich war auch hier bei den Ukrainern immer die große Hoffnung, dass die USA sich da prominenter, stärker einbringen, auch mit Donald Trump, dass er eigentlich letztlich der Einzige sein kann, der Putin auch bewegen kann, möglicherweise irgendwelche Entscheidungen zu fällen, dass er der Einzige ist, der diesen Hebel noch hat. Weil wenn wir ehrlich sind, wenn man aus Putins Sicht argumentiert, ich bin regelmäßig auch in Moskau für Newstime Berichte von vor Ort, seit Jahren ist die Devise der Kreml-Propaganda Zelensky zu diskreditieren, ihn als Drogen-Junkie darzustellen, als demokratisch nicht legitimiert. Und hätte er sich jetzt allein hier mit Zelensky getroffen, das wäre aus der Sicht Putins absurd gewesen, weil das würde komplett dem widersprechen, was er seinem eigenen Volk ja seit 3 Jahren versucht zu verkaufen, dass dieser Mann nicht demokratisch legitimiert ist, mit dem können wir nicht sprechen. Also darum war auf ukrainischer Seite immer die große Hoffnung, dass es Trump sein kann, der sie doch noch zusammenbringt an einen Tisch bringt, aber das sieht danach momentan nicht aus.
Weiß man schon, wie Trump jetzt darauf reagiert hat und was er als nächstes versucht?
Na, überraschenderweise hat er heute sogar noch mal gesagt, naja, vielleicht kommt der Freitag doch noch mal nach Istanbul. Ganz ausschließen will er das nicht. Er ist ja immer noch auf seiner Nahost-Tour. Das war schon überraschend, denn viele haben erwartet, dass ihm das jetzt vielleicht auch zu weit geht und dass er dann vielleicht doch mal deutlichere Worte in Richtung Kreml richtet. Das ist noch nicht passiert und lässt zumindest ein ganz kleines Stück weit Hoffnung hier noch übrig, dass vielleicht doch noch mal ein höherrangiges Treffen hier stattfindet. Aber die Chance, ich glaube, sie ist sehr, sehr gering.
Noch mal kurz zusammengefasst zum Abschluss, Herr Krisch, wie dürfte es denn diplomatisch jetzt weitergehen, hier wo Sie sind, in Istanbul oder vielleicht auch sonst wo in der Türkei?
Na, also heute Abend oder spätestens morgen werden dann die Gespräche stattfinden und dann wird man tatsächlich sehen, ob diese russische Delegation überhaupt irgendwelche Entscheidungen treffen kann, ob sie irgendwelche Entscheidungen treffen will, ob sie da überhaupt bereit ist, Kompromisse einzugehen oder nicht. Das wird sich wahrscheinlich im Laufe des Tages zeigen. Ich glaube nicht, dass es konkretes Resultat geben wird. Ich glaube, da müssen wir geduldig sein und bisher deutet alles darauf hin, dass die Russen nicht sonderlich interessiert daran sind, eine schnelle Lösung zu finden.
Vielen Dank, Adrian Krisch, war das in Istanbul. Herzlichen Dank für Ihre Zeit und für die Berichte.
Sehr gern.
Und Herr Frey, weil wir gerade in den USA waren, Donald Trump hat ja bisher immer die Ukraine unter Druck gesetzt, aber Russland eigentlich bis jetzt kaum, außer ein paar Unmutsäußerungen bestenfalls. Putin ignoriert jetzt also auch das, dass hier diese Verhandlungen dringend stattfinden müssen. Kann jetzt Putin auch in Zukunft darauf setzen und darauf bauen, dass Trump ihm seine diplomatischen Mätzchen, so wie in Istanbul, durchgehen lässt oder kriegerische Aktionen, so wie jeden Tag, durchgehen lässt?
Naja, bisher ist es ihm noch so halbwegs gelungen, wobei das Verhältnis zwischen Volodymyr Zelensky, dem ukrainischen Präsidenten, und Trump sich deutlich verbessert hat, vor allem nach diesem doch schon fast legendären zweiten Treffen da im Petersdom, wo sie so zusammensaßen, friedlich. Und Zelensky hat in einem Schnellsiedekurs gelernt, wie gehe ich mit Donald Trump um. Er hat das gelernt, man muss ihm dankbar sein, man soll ihm nicht allzu sehr widersprechen, man soll ihn versuchen, ihm einfach zu schmeicheln, und dann bekommt man sehr viel von ihm. Und Zelensky hat das, glaube ich, ganz geschickt herausgebracht. Putin versucht es gleichzeitig auch noch ein wenig, Trump an der Stange zu halten, aber die Taten schauen halt so ganz anders aus als die Worte. Wenn Trump irgendwo einen, ich würde sagen, Funken Verstand und Funken Moral hat, dann müsste er irgendwann jetzt einmal sagen, Schluss ist es, in Wirklichkeit ist Putin ist das Problem, er ist der Aggressor. Und das ist ja die Hoffnung auch der Ukraine, dass dann Trump möglicherweise die Unterstützung, die militärische Unterstützung für die Ukraine nicht nur fortsetzt, sondern sogar möglicherweise ausbaut. Das ist auch das, wovor Putin sich fürchtet. Und ich glaube, dieses ganze Hinhalten, dieses immer wieder Signalisieren, naja, vielleicht doch, dient dazu, um diese Reaktion im Weißen Haus zu verhindern.
Wir haben, Erik Frey, uns auch auf der Straße umgehört in Österreich, was die Menschen jetzt unabhängig von den Friedensverhandlungen prinzipiell von Donald Trump als US-Präsident halten und ein paar sehr erhellende Antworten bekommen. Vielleicht können wir die kurz zuspielen.
Ich weiß nicht, was er glaubt, wer er ist. Er glaubt, er ist der liebe Gott. Ich meine, es ist unmöglich, wie er mit den Menschen umgeht.
Wir brauchen Deppen vorne dran. Das können Sie schon, wo Sie wollen, auch in Österreich.
Seit er ist, ehrlich gesagt, geht noch mehr Bach runter. Europa geht runter.
Also ich behaupte, er hat narzisstische Züge.
Furchterregend, ehrlich gesagt, mit allem Scheiß, was abgeht.
Der ist kein guter Einfluss für einen guten Politiker.
Gemischt sein und dann macht er nicht weiter. Zuerst hat er gesagt, er schafft das hier 24 Stunden, dass der Krieg beendet ist. Wo sind die 24 Stunden? Ich weiß nicht, wie in Amerika 24 Stunden sind.
Und jetzt bei uns im Studio begrüße ich dazu Herr Walter Feichtinger, Militärstratege. Schönen guten Abend.
Guten Abend.
Vielen Dank für den Besuch. Wir haben es gehört in der Straßenumfrage. Die Bevölkerung zweifelt da durchaus an Trumps Fähigkeiten, in 24 Stunden, wie versprochen, den Frieden in der Ukraine zu schaffen. Jeder, der sich ein bisschen auskennt, weiß, das war natürlich ein haltloses Versprechen. Aber in welcher militärischen Lage befinden wir uns jetzt, wo dieser Gipfel hätte einen Waffenstillstand bringen sollen?
Die Lage in der Ukraine ist folgende, dass Russland versucht, an der gesamten Front irgendwo eine Möglichkeit eines Durchbruches zu finden, damit die ukrainischen Kräfte auf der gesamten Länge sehr strapaziert sind und keine eigenen Kapazitäten haben, irgendwelche größeren Gegenoffensiven zu machen. Aber die Verluste auf russischer Seite enorm hoch sind. Man spricht mittlerweile von bis zu 1200 Soldaten, Toten oder Verwundeten pro Tag. Das ist unvorstellbar. Und das erklärt man damit, dass immer mehr junge, völlig Unerfahrene hier in den Kampf geschickt werden. Und das senkt natürlich insgesamt die Kampfkraft. Das heißt, im Großen und Ganzen ist es an der Front eigentlich ziemlich unverändert. Russland drückt an und die Ukraine hält dagegen.
Heute hätte eben dieser Gipfel stattfinden sollen zwischen Putin und Zelensky. Welches Verhandlungsziel hat Zelensky und welches hat Putin? Hat er überhaupt eins, wenn er nur eine Delegation, die pro forma verhandeln soll, nach Istanbul schickt?
Ich würde sagen, Putin spielt eindeutig auf Zeit.
Hat er die überhaupt noch?
Hat er. Solange er Trump nicht vollends verärgert. Ja, das ist, glaube ich, das einzig wirklich strategische Moment, das hier eintreten kann, dass Putin zu einem Umdenken und Umlenken führen könnte. Weil im Prinzip sieht er die Sache für sich sehr im Positiven. Er hat eine breite Rückendeckung in der eigenen Bevölkerung. Er hat auch in der internationalen Gemeinschaft es geschafft, dass er nicht komplett isoliert ist. Isoliert ist er vom Westen, aber viele andere reden mit Russland. Wir haben das ja gesehen jetzt bei diesen Feiern anlässlich des Kriegsendes. Und somit fühlt er sich eigentlich relativ stark und sieht keine Notwendigkeit, hier etwas zu ändern. Vor allem, er hatte militärisch die Ziele noch nicht erreicht in der Ukraine. Er wollte 4 Oblaste zumindest vollends unter russische Kontrolle bringen. Das ist von Kharkiv im Norden bis Cherson im Süden. Und das hat er bei Weitem noch nicht. Und das wird noch länger dauern. Daher wird er derzeit sicher kein Interesse haben, hier irgendwie einzulenken.
Aber letztendlich läuft die Zeit natürlich, wie Sie auch gesagt haben, für Russland, Herr Frey, muss man im Wissen, dass Putin mit jedem Tag mehr und mehr Geländegewinne letztlich dann doch macht. Lieber gleich jetzt alle russischen Kriegsziele akzeptieren, nur damit das Sterben aufhört auf den Schlachtfeldern? Oder muss man das monatelang versuchen, hier gegenzuhalten und letztlich Russland ja doch auf der Siegerstraße ist?
Das Erstaunliche an diesem Krieg ist jetzt, wie schon seit so langer Zeit, sich die Front eigentlich fast nicht bewegt. Die Gewinne, die Russen machen, sind minimal. Also es ist eine völlig eingefrorene Front. Ich glaube, hängt auch damit zusammen, Herr Feichtinger ist der Militärexperte hier, aber dass hier die Defensive offenbar auch aufgrund der Drohnentechnologie und so derzeit den Vorteil hat, das heißt, es kann sich keiner wirklich bewegen. Und das wäre ja eigentlich die Chance für einen Waffenstillstand oder ein Ende des Krieges. Wenn beide Seiten wissen, wir kommen aus dieser Frontlinie nicht mehr raus, dann kann man sagen, gut, dann beenden wir den Kampf und erklären ihnen halt einfach eine langfristige Waffenruhe. Aber das funktioniert nur, wenn die Ukraine weiterhin vom Westen und auch von der USA unterstützt wird. Und ich glaube, Putins Kalkulation ist, vielleicht lässt Trump die Ukraine tatsächlich fallen. Dieses berüchtigte Treffen damals im Weißen Haus hat ihnen Hoffnung gegeben, wo ja tatsächlich Zelensky rausgeschmissen wurde. Und jetzt wartet er darauf, naja, vielleicht passiert das doch, aber so wie ich die amerikanische Situation einschätze, glaube ich, sind diese Chancen sehr gering. Und das heißt, wir werden wahrscheinlich mit dieser Kampf auf dieser Ebene, dieser Abnützungskrieg jetzt einfach noch längere Zeit auch weitergehen.
Wie lange, Herr Feichtinger, würde denn das Verteidigungspotenzial der Ukraine reichen, zumindest um keine großen Geländeverluste hinzunehmen, bis US-Hilfen tatsächlich auslaufen?
Ich würde sagen, die Ukraine hat bisher gezeigt, von der ersten Woche an, wie unglaublich verteidigungswillig und verteidigungsfähig sie ist. Und sie ist heute zum Beispiel in der Lage, dass sie 40% des gesamten Potenzials, Militärpotenzials, also Waffen und Munition, selber produzieren. Tendenz steigend. Und da sind sie unglaublich gut auch im Entwickeln neuer Technologien. Und der Kampfwille, wenn man den Umfragen zuhört, ist sowohl in der Zivilbevölkerung wie auch bei den Soldaten nach wie vor sehr hoch. Sie haben ein Problem mit der Menge des Personals, aber offensichtlich war das bisher noch nicht entscheidend, dass die Ukraine gezwungen wäre, hier militärisch aufzugeben.
Also auch mit Personal meinen Sie einfach mit Soldaten?
Soldaten, genau.
Die anders, als Sie es vorher geschildert haben bei Russland, wo immer wieder auf jüngere zurückgegriffen werden muss, in der Ukraine personalschonender gekämpft wird und daher nicht so viel Abnutzung, was Menschen betrifft, erfolgt?
Größtenteils sind auf der ukrainischen Seite mittlerweile sehr erfahrene Soldaten. Nicht junge Burschen, die irgendwo in Ostrussland rekrutiert werden, sondern wirklich erfahrene Soldaten, die jetzt schon über 3 Jahre Kampferfahrung zum Teil verfügen. Das ist natürlich eine enorme Belastung, wenn sie nicht ausgetauscht werden können, aber auch ein Vorteil im Kampf selber, weil das Kampfpotenzial von denen natürlich deutlich höher ist als das von unerfahrenen jungen russischen Soldaten.
Also es sieht gar nicht so schlecht aus, also zumindest wenn man ein paar Parameter beobachtet. Herr Frey, wie würde es denn aussehen, wenn Putin jetzt tatsächlich auf Friedensverhandlungen eingehen würde? Würde er etwas anderes akzeptieren als das, was er vorhat, nämlich ein willenloses, bündnisfreies, entwaffnetes, moskauhöriges Vasallenland Ukraine?
Ja, genau das ist es, was er nicht erreichen kann, weil dazu ist die Ukraine zu stark, dazu stehen die Europäer auch dahinter. Und ich glaube, auch für Trump wäre das kein akzeptables Ergebnis, so sehr vielleicht sich mit Putin gut versteht, er würde dann nämlich als Verlierer dastehen und das möchte er auch nicht. Also deshalb ist das, sind Putins Kriegsziele, die ja überschießend sind. Da hat er auch schon immer wieder gesagt, er möchte ja, dass die NATO-Osterweiterung zurückgenommen wird, dass die Ukraine de facto entwaffnet wird. Das ist alles unvorstellbar. Das heißt, der Schritt zu einem Waffenstillstand, zu einem langfristigen und dann vielleicht zu einem Ende des Kriegs wäre, dass Putin seine eigenen Kriegsziele deutlich zurückfährt, akzeptiert, das ist die Frontlinie, das habe ich in diesem Krieg erreicht, dieses Extraterritorium, das zwar heute fast menschenleer oder und auch massiv zerstört ist, und damit kann ich jetzt mich irgendwie zum Sieger erklären. Ganz einfach ist das nicht, genau weil er halt seine eigenen Ziele auch mit dieser Annexion dieser 4 Provinzen so hochgeschraubt hat. Und das auch seiner eigenen Bevölkerung zu erklären, naja, es war halt nichts, ist selbst für einen Diktator wie ihm nicht ganz einfach.
Sehen Sie es auch so?
Er ist sehr geschickt diesbezüglich. Er wechselt schon auch das Narrativ und mittlerweile ist sogar vom Krieg die Rede, aber Sie haben vollkommen recht, natürlich, er muss irgendwo einen Sieg vorweisen können. Also Gesichtsverlust ist das Letzte, was es geben könnte. Und hier kommt schon auch dieses Treffen jetzt, auch wenn es auf unterer Ebene stattfinden sollte, irgendwie ins Spiel, weil jetzt ist der Moment der Entscheidung für Trump gekommen, aus meiner Beurteilung. Jetzt muss er endlich einmal Farbe bekennen sozusagen und sagen, okay, Putin will mich über den Tisch ziehen, der nimmt mich nicht ernst, er nimmt meine Vermittlungsbemühungen nicht ernst. Was mache ich jetzt? Und da gibt es 3 Optionen. Die eine Option ist die, dass er sagt, er zieht sich beleidigt zurück, macht, was ihr wollt.
Er hat das ja schon einmal so nebenbei anklingen lassen, dass er die Freude daran verliert.
Das war die Anfangsphase, wo auch Selenskyj aus dem Weißen Haus geflogen wurde.
Weil es nicht so schnell ging, wie er wollte.
Genau. Mittlerweile scheint sich das schon ein bisschen geändert zu haben. Daher sehe ich 2 andere Optionen. Die eine ist ungefähr eine Fortsetzung des bisherigen Unterstützungsniveaus, also weiterhin Lieferungen von Waffen und Munition und vor allem Kommunikation und Satellitenaufklärung, ganz, ganz wichtig. Und die 3. Version ist, wenn er wirklich böse wäre auf Putin, dann könnte er auch sagen, aber jetzt gebe ich der Ukraine, was sie wirklich brauchen. Und das wäre auf strategischer Ebene für Russland schon sehr, sehr gefährlich, weil dann könnten weitreichende Waffensysteme kommen, die weit in das russische Territorium hineinschießen und hier sehr viel Unheil und Zerstörung anrichten können.
Wenn ich noch hinzufügen kann, ich glaube, Trump hätte hier weniger Hemmungen, als es Joe Biden hatte, der ja sehr, sehr vorsichtig war. Und wenn Trump einmal entschlossen ist, dem zeige ich es jetzt, dann sind da wenig Grenzen gesetzt.
Genau. Dann ist natürlich auch die Frage, wie dann Russland darauf reagiert und im Hinblick darauf, dass Trump vorhat, auf lange Sicht Russland dann irgendwann doch wieder zu einem Partner zu machen und Geschäftspartner zu machen. Ich möchte nochmal zu der Zukunftsmusik, hoffentlich ist es keine Musik, kommen. Herr Feichtinger, was passiert eventuell nach einem Sieg über die Ukraine Putins oder nach einem Waffenstillstand und einer Ruhe, die dort herrscht, zumindest vielleicht wird das nicht mehr geschossen wird, dann ist ja die Fantasie die, dass Putin nicht genug hat damit, sondern auch EU-Territorium angreifen könnte. Die Rede ist da auch von einem Angriff Russlands auf Litauen und auf Estland. Wie verwundbar sind denn da diese Schwachstellen von Europa?
Hier müssen wir den Krieg ein bisschen definieren, weil wenn man sich ja vorstellt, dass aus diesem Feldzug gegen die Ukraine unmittelbar dann auch ein militärischer Feldzug gegen baltische Staaten erfolgt, dann ist das unrealistisch. Also das halte ich aus zwei Gründen für nicht möglich. Einerseits, weil die Ressourcen so erschöpft sind, dass ein großer weiterer Angriff gar nicht möglich ist und es wäre nötig, hier weitere Kräfte hinzubringen. Und zum Zweiten, es ist ja gar nicht nötig, auf diese Art Krieg zu führen. Wir wissen heute von der hybriden Kampfführung, von der hybriden Machtprojektion, wie man einen Staat schädigen kann, wie man ihn unterwandern kann, schwächen kann, die Bevölkerung. Und es gibt ja russische Minderheiten in zwei oder drei Länder. Und die könnte man auch instrumentalisieren. Und das ist etwas, was sicher versucht wird, was zum Teil auch schon läuft. Und hier sehe ich eigentlich das größere Potenzial und die größere Gefahr, dass man hier eine Unterwanderung und Schwächung dieser baltischen Staaten beabsichtigt.
Jetzt haben wir den neuen deutschen Bundeskanzler im Amt, Friedrich Merz. Und er hat gleich gesagt, dass er die deutsche Armee zur größten in Europa machen möchte. Also Deutschland wird definitiv aufrüsten. Heißt das auch zugleich, dass Deutschland seine Unterstützung für die Ukraine verstärken wird? Oder würden Sie sagen, bleibt man eher bei der zögerlichen Scholz-Taktik, Taurus hin, Taurus her, lieber nicht?
Friedrich Merz ist nicht Olaf Scholz, das wissen wir. Er scheint, dürfte viel entschlossener sein, hier der Ukraine, die Ukraine zu unterstützen. Also ich glaube, hier erwarte ich schon auch einen deutschen Kurswechsel. Ob jetzt alle seine Ankündigungen auch wirklich wahr werden, Deutschland zur größten, die größte Armee Europas zu machen, das wird sehr, sehr viele Jahre dauern. Zwar hat er jetzt die finanziellen Mittel, in denen die Schuldenbremse gelockert wurde, aber das geht nicht so schnell. Und gleichzeitig, Merz neigt auch manchmal dazu, zwar einmal Sachen zu anzukündigen, aber dann doch wieder in eine Spur wieder zurückzugehen. Also selbst bei den Taurus und bei anderen Waffensystemen, bei anderen Schritten, bin ich nicht ganz sicher, ob er alles durchziehen wird, sobald er auch innenpolitisch Gegenwind spürt. Er ist in einer Koalitionsregierung, er ist auch in seiner Partei nicht ganz unumstritten. Also da werden wir seine Führungsqualitäten, die muss man erst testen.
Das ist eine starke Headline jedenfalls gewesen, Deutschland zur stärksten Armee zu machen. Das hatten wir schon, da zucken vielleicht einige zusammen. Das ist natürlich ganz anders zu verstehen
vielleicht
heute.
Vielleicht war diese Formulierung nicht die optimale, würde ich sagen. Aber die wesentliche Botschaft ist ja die, dass Deutschland aus seiner Zurückhaltung heraustritt, auch im militärischen Bereich. Das ist etwas, was schon seit mindestens 10 Jahren gefordert wird von europäischen Partnern in der NATO oder auch in der EU, dass Deutschland sich seiner Größe und Führungsposition einfach einmal erweist und entsprechend agiert. Und ich glaube, das ist genau die Ankündigung, die Merz hier gemacht hat, auch für die anderen. Das ist wichtig, eine Botschaft nach innen, für die eigene Bevölkerung. Wir tun mehr, wir nehmen Sicherheit ernst, aber auch für die anderen. Wir sind ein zuverlässiger Partner und wir wollen auch entsprechend investieren. So interpretiere ich das.
Noch ganz kurz abschließend zu Österreich. Heute ist der 15. Mai. Vor 70 Jahren wurde der Staatsvertrag unterzeichnet und Österreich musste da Neutralität versprechen. Bekanntermaßen wissen wir natürlich, ist Neutralität kein wirklicher Schutzschirm militärischer. Heute sagt etwa NEOS-Europa-Abgeordneter Helmut Brandstätter bei einem Festakt im Nationalrat Folgendes dazu.
Alles, was wir bis jetzt machen, auch Sky Shield, also gemeinsame Raketenabwehr, geht natürlich mit der Neutralität. Aber die Diskussion, wie das in den nächsten Jahren sein wird, die müssen wir natürlich sehr offen führen.
Also alles, was wir jetzt machen, insgesamt samt Sky Shield, das geht zusammen mit der Neutralität. Über die nächsten Jahre muss man diskutieren. Was würde denn definitiv nicht gehen, wenn wir konkret an die Ukraine denken?
Ja, die Mitgliedschaft in einem Militärbündnis.
Das ist alles.
Das ist sicher das Haarigste, würde ich sagen, in dieser Angelegenheit. Oder auch die Stationierung von fremden Truppen in Österreich. Wobei wir hier im Rahmen von Partnerschaft für den Frieden schon Aufenthaltskontingente haben, wenn sie für im Ausland stationiert sind und in Österreich Station machen und dergleichen. Also das ist schon ein bisschen angedacht in diese Richtung. Allerdings wirklich haarig wäre es, wenn man sagt, wir gehen in die NATO, da würden sicher wahrscheinlich viele auf die Barrikaden steigen ohne darüber zu diskutieren. Und das ist das, was mich am meisten stört, weil wir müssen einfach darüber diskutieren, was die Neutralität leisten kann. Alle stellen irgendwelche Formeln auf und sagen, die Neutralität schützt uns, die Neutralität war dafür verantwortlich, dass es uns 70 Jahre so gut gegangen ist. Ich hinterfrage das alles. Man muss die Funktion der Neutralität genau hinterfragen und beleuchten und dezidiert abtesten und sagen, in dem Bereich wirkt sie, da bringt sie etwas, im Bereich des militärischen Schutzes bringt sie nichts. Das ist vollkommen klar und darüber muss man diskutieren.
Und gerade auch am 15. Mai, Walter Feichtinger, vielen Dank für den Besuch heute bei uns im Studio.
Sehr gerne.
Herr Frey, Sie bleiben natürlich noch gern bei uns. Wir schalten nämlich dann auch noch zu einem Trump-Fan, meine Damen und Herren. Denn ganz viel ist ja an Donald Trump gelegen, dass dieser Friedensplan oder dieser Gipfel heute mal gescheitert ist. Und dieses Luxusflugzeug, das ist auch noch Thema, das könnte Trump von Katar geschenkt bekommen. Und bis wir zurück sind, Sie können inzwischen schätzen oder vielleicht googeln, wie viel so eine 747 Präsidenten Air Force One kosten würde. Bis gleich, wir sind zurück in ein paar Minuten. Wir sind zurück bei Beide Seiten live mit der Auflösung der Schätzfrage. Was kostet wohl das Flugzeug für Donald Trump, das er geschenkt bekommen könnte von Katar? Das besprechen wir gleich. Zugeschaltet aus Bielefeld ist jetzt in Deutschland Benjamin Wolfmeier, Sprecher der Republicans Overseas. Schönen guten Abend.
Schönen guten Abend nach Österreich.
Herr Wolfmeier, beginnen wir aber zuerst, bevor wir zum Flugzeug kommen, mit dem gescheiterten Gipfel in Istanbul. Wladimir Putin kam bekanntlich nicht. Donald Trump sagt dazu Folgendes. Wir werden das in Englisch zuspielen und nachher übersetzen.
Okay.
I didn't anticipate. I actually said, why would he go if I'm not going? Because I wasn't going to go. I wasn't planning to go. I would go, but I wasn't planning to go. And I said, I don't think he's going to go if I don't go. And that turned out to be right.
Wörtlich übersetzt sagt er da, ich habe es nicht erwartet. Warum sollte er gehen, wenn ich nicht gehe? Weil ich nicht gehen wollte. Ich hatte nicht vor zu gehen. Ich würde ja gehen, aber ich hatte nicht vor zu gehen. Und ich sagte, ich glaube nicht, dass er geht, wenn ich nicht gehe. Und so war es dann auch. Das ist vielleicht trumpisch, aber es hört sich doch sehr gleichgültig an für einen, der dringend, dringend Frieden fordert, sogar binnen 24 Stunden eigentlich.
Nein, das ist eben nicht gleich, aber ich glaube, es war der Versuch, auf eine diplomatische Art und Weise das Ganze zu kommentieren, was ja jetzt nicht gerade die Vorliebe von Donald Trump ist, diplomatisch zu sein. Es ist höchst bedauerlich, dass Wladimir Putin die Gelegenheit, die Chance nicht genutzt hat, hier einen großen Auftrag Richtung Frieden weiterzumachen. Das wird sehr kritisch wahrgenommen, aber natürlich will man jetzt nicht noch irgendwelches Porzellan zerschlagen, indem man irgendwelche abfälligen Bemerkungen oder wütende Bemerkungen macht. Aber es ist ganz klar, es ist ein negativer Zug von dem russischen Präsidenten und das wird sicherlich auch noch zu diskutieren sein.
Wie lange lässt sich Trump das Ihrer Meinung nach denn noch gefallen? Es fliegen heute Raketen, es fliegen Drohnen, es wird Gebiete erobert bis heute. Jede Waffenruhe wurde gebrochen und jetzt werden auch nur Marionettenleute nach Istanbul von Russland ausgeschickt. Wie sehr kann man da Trump öffentlich auf der Nase rumtanzen?
Das wird nicht lange so weitergehen. Wie gesagt, es wird sicherlich sehr bald Konsequenzen dann für Russland geben. Es gibt ja durchaus noch Mittel, die man einsetzen kann gegen Russland. Ich denke, die amerikanische Seite hat jetzt sehr lange gezeigt, dass sie guten Willens ist, mit Respekt und auf Augenhöhe mit Russland das Ganze anzugehen. Aber wenn die Russen versuchen sollten, hier zu spielen oder auszutricksen, wie auch immer, dann werden sie damit auf den Nase landen.
Glauben Sie das auch, Herr Frey?
Ja, also das Hauptproblem aus amerikanischer Sicht im Moment ist ja nicht nur, dass der Krieg in der Ukraine nicht zu Ende geht, sondern dass eigentlich Donald Trump sehr schwach wirkt. Er verkündet, ich kann hier Frieden stiften und es gelingt ihm nicht, weil er hier auch an Wladimir Putin auch sehr schnell scheitert. Er hat auch versucht, den Gaza-Krieg zu beenden, auch da gelingt es ihm nichts, da macht auch Benjamin Netanyahu all das, was er will, wird dafür von Trump links liegen gelassen. Also wo man hinschaut, diese wochenlange, massive, unglaublich teure Kampagne, Militärkampagne gegen die Houthi in Jemen, hat auch damit geendet, dass Trump einfach sagt, na gut, hören wir auf und ihr lässt uns in Ruhe und wir lassen euch in Ruhe, nachdem da unglaublich vieles an Milliarden hier verschossen wurden. Also das, was Trump irgendwie versprochen hat, ich bin der starke Präsident, der starke Staatsmann nach dem schwachen Joe Biden, das geht bisher überhaupt nicht auf.
Dann müssen wir vielleicht noch ein bisschen in Geduld üben.
Kann ich natürlich nicht so, das kann ich nicht so stehen lassen. Also erstmal hat man ja gesehen an seiner Ausreise gerade, wie stark Präsident Trump ist und wie sehr er respektiert wird und die USA endlich wieder respektiert werden. Niemand hat geglaubt, dass das, der Konflikt Ukraine-Russland innerhalb von wenigen Stunden erledigt ist und alles Friede, Freude, Eierkuchen ist.
Wieso? Das hat er ja selber gesagt.
Ja, das war natürlich symbolisch gemeint, dass er das schnellstmöglich angehen wird. Und es ist ja auch schon ganz viel passiert. Also wenn wir bedenken, in welcher Situation wir heute sind, auch wenn immer noch Krieg ist, wie viel schon passiert ist innerhalb weniger Monate. Ja, wenn Kamala Harris jetzt Präsidentin wäre, wären wir bereits im Weltkrieg. Also, es ist nicht schön, gerade was heute passiert ist, das wird auch noch ein Nachspiel haben, da können Sie sicher sein. Das wird nicht unbeantwortet bleiben, aber das wird dann hinter den Türen geschehen und nicht öffentlich. Und außerdem muss man sehen, das Zweite ist ja, wir haben dafür eine andere fantastische Neuigkeit für den Weltfrieden. Der Iran hat eine verbindliche Erklärung mit den USA eingegangen, keine Atomwaffen herzustellen. Die hoch angereicherten Sachen zu verkaufen und Uran in Zukunft nur noch für zivile Nutzung zu nutzen und auch Sanktionen internationaler Inspektionen zu lassen. Und dafür werden dann die Sanktionen halt gegen den Iran aufgehoben im Gegenzug. Das ist, denke ich, schon eine großartige Neuigkeit, mit der niemand so schnell gerechnet hat, dass man so schnell mit dem Iran hier auf eine Linie kommt. Und das ist auch ein wichtiger Part, gerade auch für Israel, für den Weltfrieden.
Uran und Iran werden wir jetzt nicht besprechen, sonst machen wir da noch ein Fass auf. Das ist ein Riesenthema. Ich möchte jetzt zum Flugzeug kommen, das Trump geschenkt bekommen soll als Boeing-Präsidentenmaschine von Katar. Vielleicht können wir ein paar Bilder einblenden. Wie üppig das ausgestattet ist, ist natürlich mit allerlei Luxus behübscht. Und zur Auflösung der Schätzfrage über die Werbepause, 400 Millionen kostet diese 747 pur. Und wurde dann noch ausgestattet. Jetzt ist es so, Herr Frey, laut Verfassung ist alles klar, man darf kein Geschenk der US-Präsident von einem ausländischen Staat ohne Kongresserlaubnis einfach annehmen. Und er könnte den Flieger nach seiner Amtszeit auch noch privat nutzen. Ist das klare Korruption, die wir hier sehen?
Also es ist unter Trump schon so viel Korruption geschehen, dass es eigentlich einem wirklich die Haare aufstellt. Dieses Flugzeug... Es ist noch unklar, was hier passieren wird, weil es bekommt ja nicht Trump selbst geschenkt, sondern wenn es passiert, dann der amerikanische Staat. Aber die Frage, was wird nachher geschehen, wenn es tatsächlich dann zu seiner Presidential Library oder in seinem Presidential Museum übergeben wird, dann glaubt man schon, naja, am Ende wird das gerne fliegen. Das Hauptproblem an diesem Flugzeug ist weniger jetzt die Korruption selbst, die noch etwas spekulativ ist, sondern der völlige Verrücktheit, sich von einem Staat, der auch Katar ist, jetzt nicht unbedingt ein ist weder demokratisch noch wirklich westlich orientiert, es ist so ein sehr schwieriger Verbündeter, ein massiver Unterstützer auch vom islamischen Fundamentalismus, sogar Terrorismus. Sich von dem ein großes Flugzeug schenken zu lassen, ist für eine Weltmacht eigentlich eine Schande. Und die 400 Millionen, so viel wäre es jetzt wert, wenn man sagt, das ist ein Luxusflugzeug. Aber eine Air Force One muss ja ganz anders ausgestattet sein. Die muss ja einen Atomkrieg überstehen. Die muss ja hundertprozentig abhörsicher sein. Und die Schätzungen sind, wenn man dieses Flugzeug nimmt, um es wirklich dafür auszustatten, dass Trump es in seiner Amtszeit fliegen kann, dann müsste möglicherweise noch hunderte Millionen hineinfließen, sogar manche reden sogar von einer Milliarde Dollar, um das Ganze zu zerlegen, neu wieder zusammenzulegen. Das Ganze ist eine Schnapsidee, wie man sie noch nie gehört hat. Geht nur davon aus, dass Trump einfach einer ist, der Luxus liebt und sagt, diese alte Air Force One, mit der ich fliege, da fühle ich mich nicht wohl. Schaut's, was der Scheich von Katar hat, sowas hätte ich auch gern. Wie ein kleines Kind agiert er hier und es ist eigentlich nur peinlich.
Und Herr Wolfmeier, die Reaktion von Trump gibt es ja selber dazu. Er sagt daraufhin, wir werden dieses Land schützen, meint Katar. Es ist ein ganz besonderer Ort mit einer besonderen Königsfamilie, großartige Menschen. Sie werden von den Vereinigten Staaten beschützt werden. Vielen Dank für das tolle Geschenk.
Ja, Donald Trump hat aber auch klargemacht, dass er dieses Flugzeug persönlich nicht nutzen wird. Das ist ein Schnapsmärchen, was Herr Frey da erzählt. Es ist ganz klar gemacht worden, dass A, das Flugzeug ein Geschenk an das Verteidigungsministerium der USA ist, B, dass es nur sehr kurzzeitig von der US-Regierung, aber nicht von Donald Trump benutzt werden wird und dass Donald Trump es dann an seine Donald Trump Library als Ausstellungsstück spenden wird. Also da ist nichts mit Korruption oder sowas, was ich Herr Frey hier aus den Fingern saugt und genüsslich erzählen will. Tut mir leid, Herr Frey. Also das ist, entbehrt wirklich jeder Grundlage. Und Sie sagten es ja selber am Anfang, es ist Spekulation und dann machen Sie Fakten draus.
Das habe ich
ganz schlecht.
Ich habe keine Fakten gemacht. Aber glauben Sie wirklich, dass man ein voll funktionsfähiges, relativ neues Flugzeug dann in 3,5 Jahren einfach nur herumstehen lässt? Also das werde ich, wenn es dann nämlich, der Library wird es wahrscheinlich nie gehören, sondern eher dem Museum, das ist eine private Einrichtung. Also das möchte ich dann sehen, ob Donald Trump dann sagt, ja, das ist genau das Flugzeug, mit dem ich so gerne geflogen bin. Aber nein, jetzt tue ich es nicht, weil ich bin ja so ein anständiger Mann. Ich würde ja nie irgendetwas tun, was irgendeiner Weise vielleicht sogar anstößig ausschaut.
Das werden wir noch sehen. Das werden wir noch sehen, aber wir haben schon einiges gesehen und das wollen wir auch noch zuspielen. Denn Donald Trump hat sich auch schon offiziell dargestellt. Meine Damen und Herren, wir haben diesen Bilderteppich für Sie vorbereitet, damit wir es ein bisschen sehen. Als Papst, als Jedi-Ritter hier zu sehen und auch als König in regelmäßigen Abständen. Herr Wolfmeier, welcher ernstzunehmende Führer der freien Welt würde solchen Irrsinn posten auf der offiziellen Webseite des Weißen Hauses, hat man das gesehen, von den USA? Macron, Starmer, Merkel, Scholz, Merz, Meloni, niemand würde so etwas posten, außer Donald Trump. Was sagt uns das?
Naja, das ist noch auch nicht so ganz richtig. Also ich habe gerade gestern gesehen, dass der bayerische Ministerpräsident sich auch als Papst selbst auf dem Foto gezeigt hat in der Talkrunde. Da hat sich komischerweise keiner aufgeregt. Also man kann ja darüber streiten, ob man das gut findet oder nicht, aber es ist halt Humor. Es sollte halt ein bisschen witzig sein. Und ein bisschen Humor steht uns ja vielleicht auch allen ganz gut in dieser doch etwas schwierigeren Zeit im Moment. Von daher, also wenn man sich darüber aufregt, wenn man keine anderen Sorgen hat als ein Papstbild von Donald Trump, dann geht es uns aber doch sehr gut.
Ist es lustig? Haben wir gelacht?
Ja, ich meine, ja, okay. Das eine muss man wirklich Trump zugestehen. Er hat einen hohen Unterhaltungswert. Gut. Nicht immer so angenehm, aber deswegen ist er, und das war auch was möglicherweise, er war ja eine Fernsehfigur vorher. Apprentice, seine Fernsehsendung war das, was ihn wirklich dann berühmt und populär gemacht hat. Und so ist er letztlich Präsident geworden.
Aber es ist schon alles ausgespielt, mehr als Papst und König sein, das geht ja fast nicht. Ich möchte jetzt zu einem ernsten Thema wechseln, Herr Wolfmeier, weil als Amtseid im Jänner sagte Trump ja wörtlich, das ist dieser Schwur, den er leisten muss, ich schwöre feierlich, dass ich die Verfassung der Vereinigten Staaten nach besten Kräften bewahren, beschützen und verteidigen werde. 100 Tage danach wird er in einem Interview gefragt, müssen Sie als Präsident die Verfassung der Vereinigten Staaten hochhalten? Und er antwortet wörtlich, ich weiß es nicht. Er weiß es natürlich, er lässt es halt offen, die Verfassung irgendwie auszuhebeln. Fühlen Sie sich wohl mit einem US-Präsidenten, der die Verfassung nur als Empfehlung sieht und nicht so recht weiß, ob er sie bitte verteidigen soll oder lieber nicht?
Also in dem Fall ging es ja um die Bundesrichter, die immer wieder, und das sind Bundesrichter, die alle von Demokraten ernannt sind, die immer wieder versuchen, die Politik des neu gewählten Präsidenten zu stören und aufzuhalten. Und da muss ich Ihnen ganz klar sagen, habe ich auch null Verständnis für. Donald Trump ist frisch gewählt mit einer ganz klaren Mehrheit und mit einem ganz klaren Auftrag. Und er macht ja auch das, was er gesagt hat. Er macht ja jetzt nicht etwas anderes, als was er vorher gesagt hat. Und da immer die politische Karte auszuspielen von Bundesrichtern, steht diesen Richtern nicht zu. Aber das wird sicherlich der Supreme Court in Kürze klären. Aber das ist schon sehr ärgerlich. Und da muss man schon noch mal diskutieren, inwieweit die Befugnisse von einigen Bundesrichtern da nicht doch ein Stück zu weit gehen.
Ja, also man muss eins sagen, das Gleiche, was Donald Trump jetzt erlebt, hat auch Joe Biden erlebt, der mit einer deutlich größeren Mehrheit an Stimmen in den USA 2020 zum Präsidenten gewählt wurde. Da haben das die Republikaner applaudiert, wenn jedes Mal irgendein Bundesrichter in Texas oder wo eine wichtige Initiative von Biden gestoppt hat. Das ist welche ein Teil des amerikanischen Systems. Lassen Sie mich bitte ausreden, Herr Wolfmann. Lassen Sie mich bitte ausreden. Es ist ein Teil des amerikanischen Systems.
Wir können
ein
das
Teil des amerikanischen amerikanischen Systems, dass Bundesrichter diese Möglichkeit haben. Damit müssen alle Präsidenten leben und das wird auch wahrscheinlich sich nicht so schnell ändern. Und das ist eine, es ist problematisch. Ich glaube auch, dass Trump bisher die Verfassung nicht eindeutig gebrochen hat. Er geht immer so ganz knapp an die Grenze. Er suggeriert dann, ja, ich werde vielleicht, will ich für eine dritte Amtszeit antreten, ich werde einen Weg finden, vielleicht setzen wir das Recht auf Staatsbürgerschaft für alle, die in den USA geboren sind, aus. Das werden wir auch irgendwie machen. Also er spielt hier mit den Grenzen des Gesetzes. Überschritten hat das noch nicht und da stimme ich Ihnen absolut zu. Da muss man noch nicht sagen, da können wir auch noch ein bisschen abwarten und schauen, wie weit wird er am Ende gehen. Aber sagen wir, die Anzeichen sind für viele Beobachter eher beunruhigend.
Also erstmal möchte ich gerne wissen, welche republikanischen Bundesrichter haben bitte ein Projekt von Joe Biden gestoppt? Das würde ich gerne wissen. Ich kenne keins. Dann
können Sie nachlesen. Da gibt es sehr, sehr viele Beispiele, sowohl in der Umweltpolitik. Ja, es geht um die. Aber ich glaube, das geht jetzt zu sehr ins Detail.
Möglicherweise waren es auch keine illegalen Vorschläge.
Ja. Also da würde ich dann schon gerne wissen, was es ist. Das andere mit der dritten Amtszeit war eindeutig als Witz gemeint. Donald Trump hat mehrfach klar gemacht, dass er überhaupt kein Interesse hat, noch eine weitere Amtszeit zu machen. Das ist wie mit dem 51. Bundesstaat mit Kanada. Das ist genau der Humor von Donald Trump, den einige anscheinend nicht verstehen oder nicht verstehen wollen. Und das Dritte, was Sie gesagt hatten, jetzt habe ich es leider vergessen.
Ich habe Ihnen zugestimmt, dass er noch die Verfassung nicht gebrochen hat. Also ich glaube, das könnten Sie ja eigentlich sich freuen, oder?
Ach, mit den Geborenen. Also ja. Leute, wenn Leute extra einreisen, schwanger, um dort Kinder zu kriegen in den USA, um dann Amerikaner zu werden, dass man das zumindest mal hinterfragen darf, ob man das als amerikanischer Staat zulässt oder ob man da vielleicht doch eingreift, das ist doch wohl noch legitim.
Ja. Letzter Punkt noch, Herr Wolfmeier, den ich besprechen möchte. Die Regierung Trump könnte demnächst eine jahrhundertealte Rechtsordnung der USA aushebeln. Hat niemand in Frage gestellt, könnte aber erstmals fallen, nämlich der Schutz vor willkürlicher Verhaftung und Freiheitsentziehung könnte ausgesetzt werden. Habeas Corpus heißt das, gibt jeder inhaftierten Person in den USA das Recht, eine Überprüfung der Haft auch anzufordern. Jetzt aber könnte Donald Trump einfach einen Notstand behaupten, sodass dann in weiterer Folge jeder im Land willkürlich verhaftet werden könnte.
Ja, auch da bezieht es sich ja darauf, dass es von den Illegalen, die kriminell werden, ja viele Tricks und Versuche gibt, doch irgendwie noch im Land zu bleiben. Und da die gerade die Demokraten dann nicht Seite an Seite mit uns stehen und sagen, die Illegalen, die kriminell werden, müssen sofort, ohne dass da noch irgendwas verhandelt wird und ein Prozess stattfindet, einfach ausgewiesen werden, muss man halt gucken, wie man das anders regelt. Und das ist natürlich dann der letzte Schritt, weil das sehr weitreichend ist und natürlich auch missbraucht werden könnte von zukünftigen Politikern. Aber wenn die Demokraten könnten das ja ganz einfach verhindern, indem sie zusammenarbeiten und sich nicht an die Seite der illegalen Kriminellen stellen und Mörder und Vergewaltiger, sondern sich auf die Seite des amerikanischen Volkes stellen, dann braucht man das auch gar nicht machen.
Würde das ein Grundrecht aushebeln, das jetzt vielleicht, wie Herr Wolfmeier sagt, auf illegale Migranten gerichtet wäre, aber letztlich auf alle ausdehnbar?
Schauen Sie, Herr Wolfmeier, der Rechtsstaat ist halt so, er gilt auch, wenn er unangenehm ist. Auch wenn man die Ergebnisse dann nicht immer sehr schätzt und wenn man dann damit nicht so gerne arbeitet. Das gilt genauso auch in Österreich, in Deutschland und hat bisher auch in den USA gegolten. Dass all diese Menschen noch, die jetzt deportiert wurden nach El Salvador und anderswo, alles kriminelle Mörder und das alles sind, das wird einfach nur behauptet. Da gibt es sehr viele Indizien dafür, dass es einfach nicht stimmt. Bloß weil Donald Trump das auf Truth Social ausspricht, heißt es nicht, dass es wahr ist. Und deswegen gibt es den Rechtsstaat, deswegen gibt es eine Justiz, damit das überprüft wird. Genau das ist der Zweck von Habeas Corpus, damit nicht ein Mann, ein Präsident sagt, so ist es und so geschieht es. Und das wird sehr wohl leider derzeit außer Kraft gesetzt. Es werden dann Leute deportiert. Selbst wenn die Richter sagen, tut es nicht, wird das einfach ignoriert und dann heißt es, schaut's, was ihr jetzt machen könnt. Also das wird schon sehr an den Grundfesten einer Rechtsstaatlichkeit sehr so weit schon hier erschüttert, dass ich tatsächlich mit gutem Grund Menschen um die Zukunft des amerikanischen Rechtsstaats und der Demokratie Sorgen machen. Und Ihre Reaktion darauf irgendwo bestätigt, dass das auch, dass das ja eh alles wurscht ist. Hauptsache, das Ergebnis stimmt im Sinne von Donald Trump. Und das kann es doch nicht sein.
Herr Wolfmeier, vielen Dank. Ich habe jetzt leider keine Zeit mehr, dass eine Reaktion dazu kommt, weil Sie haben es schon angekündigt und gesagt, wer hier illegal ist, der kann einfach jederzeit abgeschoben werden, auch ohne Verfahren und ohne fairen Prozess. Das ist natürlich nicht so, weil es natürlich trotzdem ein Verfahren geben muss. Aber vielen Dank fürs Zuschalten und fürs Dabeisein, Benjamin Wolfmeier.
Sehr gerne und einen schönen Abend noch.
Dankeschön und auch Ihnen, Herr Frey, vielen Dank für die ausreichende und ausführliche Analyse heute.
Sehr gerne.
Den ganzen Tag über den gescheiterten Gipfel von Istanbul und jetzt letztlich auch noch zur amerikanischen Innenpolitik. Vielen Dank.
Ja, sehr gerne.
Und jetzt gibt's wild umstritten hier, meine Damen und Herren, auf Puls 24. Es diskutieren Franz Fischler, Sibylle Hamann und Anna Wallner, alle bei Werner Secker. Schönen Abend auf Puls 24.